Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Guten Tag. Die Nachricht kam für viele am Mittwoch überraschend. Ausgerechnet an dem Tag, an dem das Landgericht München mitteilen wollte, ob und wann es zum Vergewaltigungsprozess gegen Dieter Wedel kommt, da erfuhren wir, dass der Regisseur im Alter von 82 Jahren gestorben war. Um den Stand der juristischen Aufarbeitung von MeToo-Fällen in Deutschland in der Filmszene geht es gleich. Und wir schauen auch in dieser Sendung in den Iran, wo die Zahl der inhaftierten Filmregisseure stark zunimmt. Lange Zeit galt Dieter Wedel als Erfolgsregisseur mit aufwendigen Fernsehmehrteilern wie Der König von St. Pauli oder Die Affäre Semmeling. 2018 kam dann der tiefe Sturz. Es erschienen Berichte, in denen Wedel sexuelle Übergriffe und sogar Vergewaltigungen vorgeworfen wurden. Gegen ihn wurde Anklage erhoben. Er galt nun als deutscher Harvey Weinstein. Und so wie in den USA der Fall Weinstein die MeToo-Bewegung begründete, erhofften sich manche von einem Prozess gegen Wedel eine ähnliche Wirkung in Deutschland. Vor einigen Tagen wollte das Landgericht München mitteilen, ob es die Anklage zulässt. Doch kurz bevor starb Dieter Wedel im Alter von 82 Jahren. Christian Berndt über das Ende eines lang erwarteten Prozesses.
Erinnerst du dich noch, mein Schatz? Vor 3 Jahren hast du gesagt, jetzt ist Schluss mit den Geschäften.
Ich weiß.
Was hast du damals nicht alles gepredigt? Nicht an seinem Stuhl kleben.
Die Firma braucht mich.
Mario Adorf spielt den pensionierten Firmenpatriarchen Bellheim, der in sein Kaufhaus zurückkehrt, weil die Jungen es nicht hinkriegen. Im Fernsehmehrteiler Der große Bellheim feierte Dieter Wedel 1993 noch einmal die Werte alten bundesrepublikanischen Unternehmertums. Die Serie war trotz altbackener Botschaft ein Straßenfeger, so wie viele TV-Produktionen von Wedel. Er war ein Quotengarant, dem man sein tyrannisches Gebaren am Filmset ebenso nachsah wie sein Umgang mit Schauspielerinnen.
Ich hatte beileibe nicht so viele Affären, wie mir nachgesagt worden sind, leider. Aber natürlich ist diese Arbeit am Film, diese Mehrteiler dauerten ja manchmal ein Jahr, da kann man dann auch sehr nah zusammen und dann hat sich auch manchmal was ergeben, was manchmal die Arbeit auch beflügelt hat.
Ein Hohn. 2018 erzählten 3 frühere Schauspielerinnen im Zeitmagazin von sexuellen Übergriffen Wedels bis hin zur Vergewaltigung. 2 Wochen nach Erscheinen des Artikels nahm die Staatsanwaltschaft Ermittlungen auf. Im März letzten Jahres wurde Anklage erhoben. Kurz bevor das Landgericht München I über die Aufnahme eines Verfahrens entscheiden wollte, verstarb Dieter Wedel am 13. Juli dieses Jahres.
Ich bin sehr enttäuscht. Ich finde es sehr schade, dass es diesen Prozess nicht gegeben hat. Und ich finde das ganz wichtig, auch als Message an all die Menschen, die sich trauen, darüber zu reden, dass denen Gerechtigkeit widerfahren kann.
Dass Wedel seine Position gegenüber Schauspielerinnen hemmungslos ausnutzte, war nie ein Geheimnis, meint Schauspielerin Nina Kronjäger.
Es war total bekannt, dass wenn man ihm als Frau abgewiesen hat, er sich übel gerecht hat am Set. Das ist auch ein Grund, warum ich nicht mit ihm gearbeitet habe.
Aber das Problem, sagt Kronjäger, lag nicht allein bei Wedel, sondern im System. Als sie ihr erstes Theaterengagement in Kiel hatte, wurde sie konsequent gedemütigt, nachdem sie einen Regisseur abgewiesen hatte.
Also ich bin in die Premiere gegangen als ein Häufchen Elend. Und das hat mich schon geprägt.
Der Fall Wedel sei nur die Spitze eines Eisbergs. Dass nun der Prozess gegen Wedel nicht mehr stattfinden kann, bedauert auch die Gerichtsreporterin der Süddeutschen Zeitung Annette Ramelsberger.
Ich hätte diesen Prozess sehr gerne begleitet, weil er ein gesellschaftliches Thema anspricht, auch weil es ein Angeklagter war, der sich ja in der Öffentlichkeit stark exponiert hat. Und man hätte wirklich an diesem Fall sehr gut die rechtsstaatlichen Möglichkeiten betrachten können, was man da machen kann.
Die mutmaßliche Vergewaltigung Janni Tempels durch Dieter Wedel war als einziger der im Zeitmagazin beschriebenen Fälle nicht verjährt. Wedel soll Tempel 1996 für ein Vorsprechen in ein Münchner Hotel geladen, sie im Bademantel empfangen und dort vergewaltigt haben. Bevor die Staatsanwaltschaft im März 2021 Anklage erhob, hatte sie 3 Jahre lang ermittelt. Es wurden Zeugen befragt, die mittlerweile in alle Welt zerstreut sind. Aber die Anklage stützte sich vor allem auf eine Zeugin, das mutmaßliche Opfer Janni Tempel.
Was da sehr wichtig war, war das psychiatrische Gutachten, das ihr hohe Glaubwürdigkeit attestierte und dass ihre Berichte als erlebnisbasiert einschätzte. Also das alles hat die Expertin von der Berliner Charité, und das ist eine Koryphäe, als absolut glaubwürdig eingeschätzt. Und von diesem Gutachten hat dann die Staatsanwaltschaft auch die Anklage abhängig gemacht.
Dann dauerte es allerdings ungewöhnlich lange, bis das Gericht über die Annahme der Anklage entscheiden sollte. Corona wurde als Grund für die Verzögerung genannt, dann kam ein Waffenhändlerprozess dazwischen. Man ließ sich Zeit, obwohl Wedels Leukämieerkrankung bekannt war und deshalb die Frage im Raum stand, wie lange er noch verhandlungsfähig sein würde. Schließlich trat Janni Tempel vor einigen Wochen in Hungerstreik, um eine Entscheidung zu erzwingen. Die wurde dann schließlich für den 20. Juli angekündigt.
Ich habe damit gerechnet, dass diese Anklage zugelassen wird.
Aber mit dem Tod Wedels ist das Verfahren beendet. Ursprünglich wollte Janni Tempel laut eigener Aussage keinen Prozess. Als sie dem Zeitmagazin von ihrem Fall berichtete, sei sie davon ausgegangen, dass die Tat verjährt ist. Der Prozess, meint Annette Ramelsberger, hätte ein wichtiger Debattenbeitrag sein können. Jetzt ist diese Chance verstrichen. Trotzdem, sagt sie, markiert allein das Aufsehen um den Fall einen Wandel.
Es gab auch früher schon Vergewaltigungsprozesse. Die gibt es, solange wie es Strafrecht gibt. Aber die große öffentliche Aufmerksamkeit wäre nicht da gewesen, denn früher hat man das mit einem Achselzucken abgetan. So von wegen, erfolgreicher Mann nimmt sich halt seine Rechte heraus und die Frauen sollen schweigen. Ich glaube, da hat sich die Gesellschaft wirklich geändert und das ist gut so.
Money Boys, das ist ein Debütfilm von den offensichtlich gleich mehrere Festivals und Festivaljurys sehr überzeugt waren. Er lief in Cannes in der Reihe Un Certain Regard und auch beim Max Ophüls Festival, wo er den Preis als bester Spielfilm gewann. Erschaffen hat Money Boys der Regisseur C.B. Yi, geboren in China und mit 13 Jahren nach Österreich gegangen. CBI hat dann an der Filmakademie in Wien studiert, unter anderem bei Michael Haneke und Christian Berger. Für ein Austauschprogramm ist er nach Peking gegangen und dort dann auf das Thema der Money Boys gestoßen, von Männern, die ihr Geld mit Prostitution verdienen. Der Film erzählt nun also von dem jungen Mann Fei, der in einer chinesischen Großstadt lebt und sein Geld als illegaler Sexarbeiter verdient, indem er anderen Männern seinen Körper anbietet. Mit dem Geld unterstützt er auch seine Familie auf dem Land. Die nimmt das Geld zwar an, lehnt aber seine Homosexualität ab. Als ich mit CBI per Videokonferenz sprach, hat er mir von den schwierigen Bedingungen der Sexworker in der Stadt und konkret auch seiner Hauptfigur Fei erzählt.
Die Sexworking, also die Prostitution im umgangssprachlich gebraucht, ist natürlich illegal in Gesellschaft wie in China. Und dadurch ist man natürlich nicht frei. Also wird man ja gejagt. Und überall wird es ja CCTVs geben. Also das ist auch weshalb formal in meinem Film, dass ich diesen lange Einstellung, eine lange beobachtende Einstellung habe, um so den Hauptfigur und überhaupt seine Freunde auch sozusagen in eine eingerahmte Gefängnis legen. Und natürlich in Großstädte ist man mehr anonym. Aber wie auch in Europa, in den Kleinstädten oder in Dörfern, ist der soziale Druck natürlich umso größer. Und also die Floating People sind ja junge Menschen aus ärmlichen Gegenden, die in den Großstädten kommen, unbedingt schnell Geld verdienen wollen. Nicht nur um sich zu ernähren, sondern auch sogar die Familie zu unterstützen im Dorf.
Genau, das ist, glaube ich, ein sehr zentraler Aspekt, ne? Dass Fei sieht, dass er möglichst schnell viel Geld verdienen kann. Und es clasht ja auch immer so ein bisschen die Bilder, die sie zeichnen von dem Leben, was er da hat in den relativ luxuriösen Wohnungen mit dem Landleben, wo er herkommt. Die Familie nimmt das Geld und trotzdem, ja, was ist das eigentlich? Also sie wollen ja eigentlich gar nicht so gerne wissen, was er da macht, wissen es aber doch. Was sind das für Moralvorstellungen, in die er da hineingerät?
Es gibt ja unterschiedliche Geschichten, wie man zu Money Boys wird. Ne? Und da habe ich durch meine Recherche irrsinnig viel erfahren, viele Money Boys getroffen. Und Fei, der Hauptfigur, ist ja eine Kumulation von verschiedenen Geschichten und Erlebnissen. Ich wollte natürlich auch nicht alles zu dramatisieren und so Ausbeuterszene zeigen. Also deswegen heißt der Titel ja auch nicht Money Boy um eine Person, sondern um das Gesamte. Und ich finde, ein Aspekt in dem Film ist so, dass der Fee nach Hause fährt und dann beim Abendessen mit seiner Familie, wo der Vater und Onkel und Verwandten dabei sind, das eigentliche Publikum merkt nur, dass die Verwandten sich aufregen. Die schämen sich. Der Vater macht keinen Mucks. Also ich glaube, das ist auch das zentrale Problem, dass manchen Eltern wahrscheinlich aus Not das Geld nötig haben, aber dass die Gesellschaft diese Homosexualität oder die Sexworking als unmoralisch sieht. Weil der Vater oder die Eltern, die müssen ja dann im Leben lang im Dorf bleiben. Deswegen kann der Vater auch nicht viel sagen. Er kann auch sich nicht äußern, nicht dafür und nicht dagegen. Ich glaube, das ist das Dilemma, das, was halt in vielen Ländern passiert.
Und man merkt ja auch Faye an, wenn er in der Stadt ist, er ist eigentlich ständig auf der Hut. Er ist auch da nicht entspannt, ne? Weil er immer irgendwie die potenziellen drastischen Folgen mitdenkt, egal bei welchem Zusammentreffen, was ihn auch manchmal ziemlich verloren wirken lässt. Wenn es um die Beziehungsgefüge geht oder die Beziehung, die Faye eingeht, was war Ihnen wichtig, da herauszukristallisieren?
Ich meine, man arbeitet als Anonymer, man weiß, dass es illegal ist. So ist man auch öfters mobil, weil die Polizei oder Sittenfänger sozusagen, die sind ja hinter einem her. Auch sogar die Nachbarn, die irgendetwas für sie nicht koscher ist, melden sie sich dann gleich. Ne? Und so ist man ständig auf der Flucht. Und viele Moneyboys sind dann dadurch auch sehr mobil. Das heißt, gleich mal sind sie von einer Stadt, ziehen sie in eine andere Stadt. Nur für kurze Zeit und dann gehen sie wieder zurück. Und sie lügen die Familie an und sagen, sie haben einen Job bei McDonald's oder bei Apple Shop und verdienen so und so viel Geld. Und die Eltern, Familie glauben, wow, toll, und schicken dann noch mehr Verwandten her und will, dass er sie auch diesen so Jobs besorgen natürlich. Und dann in solchen Fällen, da muss der Money Boys flüchten. Der muss dann irgendwelchen Grund finden und dann in die andere Stadt. Und das ist auch in Dorfszene, am Anfangsdorfszene beschrieben. Genau so.
Wie verbreitet ist das Phänomen eigentlich?
Naja, ich kenne keine Zahl, aber ich kannte jemanden, der über 2000 Moneyboys interviewt hat und alles zusammengeschrieben in sein 1000-seitiges Buch. Und interessante Aspekte waren auch, dass ein Großteil der Moneyboys nicht mal homosexuell war. Warum macht jemand, der in so einer strengen patriarchalischen Gesellschaft lebt? Und wenn man das erfährt, dann ist es so ein Gesichtsverlust, nicht nur für ihn, sondern für die ganze Sippe, dass man trotzdem sowas macht. Ne? Das ist schon dramatisch zu sehen.
Gedreht haben Sie letztendlich in Taiwan. Ging es in China nicht?
Also seit Jahren wurde immer schwieriger, ausländisches Projekt in China zu drehen. Und auch so bestimmte Themen, LGBT und so weiter, werden appelliert. Es gibt kein Verbot, appelliert an alle Produktionsfirmen, keine Hauptfigur mit LGBT. Meine Muttersprache ist eigentlich so ein Ming-Dialekt. Also ich bin geboren auf einer Insel und wir haben so ein ähnlicher Dialekt wie die Taiwanesen. Und da war ich eh näher.
Sie haben ja in Wien ursprünglich studiert, an der Filmakademie, unter anderem auch bei Michael Haneke. Welchen Einfluss hatte er denn auf den Film?
Also anfangs vor 10 Jahren wollte ich ja so einen Halbdoku und Fiktion machen aus Moneyboys und echte Moneyboys einladen, auf den Leinwand bringen. Aber letztendlich habe ich gelernt aus Hanekes Gespräch, dass der Regisseur Verantwortung trägt über seinen Protagonisten, wenn er auf die Leinwand bringt. Man weiß nie, was danach passiert mit den Personen. Das sollte man sich schon gut überlegen.
Und so ist dann eben ein fiktionaler Film draus geworden.
Genau, weil Film ist Verdichtung. Und man kann immer seine Geschichte, seine künstlerische Seite auch dazu bringen. Also Film ist ja nicht nur Realität abbilden. Das habe ich natürlich alles von ihm gelernt. Auch konsequent zu sein, natürlich. Wenn man mit einem Projekt beginnt, muss man durch irgendwann. Und das Wichtigste natürlich Schauspieler. Dass man Schauspieler beschützen muss in einer sicheren Umgebung, dass sie aufblühen können. Sowas habe ich von ihm gelernt. Natürlich auch strenge, also so formale Überzeugungen. Ist schon der Taste auch, Geschmack oder Richtungen, so intellektuelle Richtungen, wo man es hingehen kann. Was es bedeutet, Film zu machen.
Auch in Ihrem zweiten Film, jetzt habe ich gelesen, geht es ja um Sexarbeiter Innen. Pureland heißt der Film. Also das heißt, das Thema begleitet Sie weiter. Was ist es denn im übergeordneten Sinne, das Sie daran interessiert?
Pureland wird jetzt in Wien gedreht. Der erste Film in China, meine echte so Heimat. Und Österreich ist meine zweite Heimat. So sollte auch zweiter Film da sein. Die Sexworker ist auch ein Teil. Die sind aber diesmal eher keine Hauptfigur, aber sinngebenden Figuren. Und Pureland ist genau um die jungen Leute, 20-Jährigen, die gerade erwachsen werden. Und es geht um ihre Heimatlosigkeit, das Gefühl von Wurzellosigkeit. Also ich glaube, was Money Boys und Pureland verbindet jetzt auf die Schnelle, ist auf jeden Fall die Wurzellosigkeit, die Zugehörigkeit, die Suche nach, wo ist man zu Hause? Ist die Zuhause unbedingt dort, wo man geboren ist oder ganz woanders? Es kann auch ganz woanders sein, das will ich mal sagen.
Der Film Money Boys von CBI ab kommender Woche bei uns im Kino. Was ist los im Iran? In den letzten Wochen wurden mehrere renommierte Regisseure verhaftet. Mohammed Rasoulov, Mustafa Al-Ahmad und nun auch Jafar Panahi. Sanktionen gab es ja schon länger gegen Rasoulov und Panahi, die mit Filmen wie Doch das Böse gibt es nicht oder Taxi Teheran den Goldenen Bären auf der Berlinale gewonnen hatten. Beiden wurde etwa der Reisepass abgenommen, beide haben Berufsverbot. Nun sitzen sie auch beide im Gefängnis. Bei mir im Studio ist Anke Lewicke. Anke, du warst als Delegierte der Berlinale zu Dieter Kostliks Zeiten häufiger im Iran, hattest auch die Gelegenheit, Jafar Panahi kennenzulernen. Lass uns doch die Ereignisse noch mal kurz Revue passieren. Was ist passiert? Was ist der derzeitige Stand der Dinge?
Also Rasoulov und Panahi verbindet schon lange eine Arbeitsfreundschaft und sie sind ja beide 2010 auch schon mal verhaftet worden. Sie hatten in Vorbereitung einen Film über die grüne Bewegung, über die Proteste damals. Es gab eigentlich nur 30 Stunden Drehmaterial so zum Beweis und trotzdem sind sie eben, haben sie den Tatbestand Gefährdung der öffentlichen Ordnung erfüllt. Und Jafar Panahi ist damals in den Hungerstreik gegangen im Gefängnis, wurde dann entlassen und beide sind verurteilt worden. Jafar Panahi für 6 Jahre und Rasoulov für 1 Jahr. Beide mussten bis jetzt die Haft noch nicht antreten. Und als jetzt Rasoulov verhaftet wurde, ist eben Panahi mit einer Gruppe von Filmschaffenden zum Gefängnis Evin gefahren. Das ist ja das Gefängnis, wo die ganzen politischen Gefangenen drin sitzen. Und da wurde er verhaftet. Und ich konnte jetzt vor 2 Tagen mit seiner Frau Tahari telefonieren, die einfach noch mal genau den Vorgang geschildert hat.
20 تیر دقیقا زمانی که جعفر 62 سالش میشد برای آقای رسولوف آل احمد.
Also es war am Montag, den 11. Juli, das war auch ausgerechnet noch Jafar Panahis Geburtstag, da ist er eben dahin gefahren. Er ist der Einzige gewesen, der reingelassen wurde und dann hat der zuständige Vollzugsbeamte ihm gesagt, ja, wir suchen Sie doch schon lange, woraufhin Jafar Panahi meinte, Sie haben noch meine Adresse, ich bin hier untergetaucht, was wollen Sie denn? Ja, Sie bleiben jetzt mal direkt hier, es gibt ja noch die 6 Jahre Strafe. Also deshalb sitzt er jetzt im Gefängnis, weil er sich für einen Kollegen eingesetzt hat. Die Frau hat mittlerweile 2 Anwälte genommen. Es wird wieder Berufung eingelegt und sie hofft, dass eben Panahi bald diese Anwälte auch treffen kann. Sie konnte ihn kürzlich sehen. Ihm geht's ganz gut, den Umständen entsprechend, weil er ist froh, dass er nicht wie 2010 im Isolationshaft sitzt, sondern doch mit anderen Inhaftierten reden kann. Und sie meinte am Telefon nochmal, sie würde für ihren Mann wie eine Löwin jetzt kämpfen.
Ja, hoffentlich kann sie auch was bewegen. Wie lassen sich denn die Verhaftungen erklären? Ist das ein Warnsignal an alle Kunstschaffenden? Welche Hintergründe hat es denn?
Ja, das kann man sich wirklich fragen, weil Anfang Mai wurden ja auch 2 Dokumentarfilmerinnen verhaftet, deren Büro wurde durchsucht, die ganzen Festplatten sind festgenommen worden, sind dann aber nach ein paar Tagen wieder rausgelassen worden. Wenn man sich jetzt anschaut, warum eben Rasoulov und Al-Ahmad inhaftiert wurde, das ist ja so gewesen, dass eben in der Stadt Abadan ein Gebäude eingestürzt ist, dabei sind 30 Menschen ums Leben gekommen. Es gab dann Proteste, die Demonstranten warfen der Politik Korruption und Fahrlässigkeit vor, heftige Ausschreitungen von Seiten der Polizei. Und genau dagegen gab es eben von Filmschaffenden einen offenen Brief, den Rasulov und Al-Ahmad unterzeichnet haben. Und ich konnte jetzt mit Mani Hagigi, einem anderen Regisseur in Teheran, telefonieren. Und er sieht so einen größeren Zusammenhang. Also das Regime ist ohnehin unter Druck wegen der ganzen Inflation, die Lebensmittelpreise werden höher und die politische Lage sei einfach außer Kontrolle geraten, eben seitdem zwei iranische Abwehrraketen das ukrainische Linienflugzeug Anfang 2020 abgeschossen haben. Und seitdem ist das Regime unter Druck. Und er sagt ganz klar, hier geht es um Meinungsfreiheit und nicht so sehr um künstlerische Freiheit.
Really has to do with their reaction and their protests to these events over the course of the last couple of years. So it's not something that they did with their art, it's just their protest against.
Also Rasulov und Al-Ahmad haben eben ihren Namen eingesetzt, ihren prominenten Namen, um eben auf Missstände in ihrem Land hinzuweisen. Und deshalb sind sie verhaftet worden. Aber man kann das sozusagen als Warnsignal deuten für die ganze Bevölkerung. Besser nicht auf die Straße gehen, besser nichts machen, besser nichts sagen.
Also auch wenn der Anlass der Verhaftung jetzt nichts direkt mit den Filmen von Panahi und Rasulov zu tun haben, es sind ja zwei Regisseure, die von den Offiziellen sowas wie mit Argusaugen verfolgt werden. Denn die Filme im Iran sind verboten. Sie sind ja schon seit langem irgendwie so unter Beobachtung. Das heißt doch, eigentlich schlägt man jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe, oder?
Ja, das kann man so sagen. Und der Vorwurf ist ja immer derselbe. Es geht ja immer um die öffentliche Ordnung, die gefährdet ist, Anstachelung zum Aufruhr. Das wird ja auch eben immer vorgeworfen, dass sie eben im Iran in ihren Filmen im schlechten Licht zeigen und so weiter. Also das ist ja fast deckungsgleich. Ja, die beiden können jetzt nicht arbeiten. Sie sitzen beide gerade im Gefängnis. Beiden und gerade Jafar Panahi ist es ja gelungen, trotz Berufsverbot immer wieder auch Filme zu drehen, die dann auf internationalen Festivals liefen. Und ich frage mich die ganze Zeit mit diesen Verhaftungen, da setzt sich ja Iran selbst ins schlechte Licht.
Unmittelbar nach den Verhaftungen haben jetzt Festivals wie die Berlinale oder Cannes Pressemitteilungen herausgegeben und auch auf ihren Webseiten die iranische Regierung aufgefordert, die Regisseure umgehend wieder auf freien Fuß zu setzen. Welchen Einfluss haben denn solche Aktionen? Was kann die internationale Filmwelt überhaupt tun?
Ja, also wenn man die Filmschaffenden im Iran fragt, schätzen sie das natürlich alle als Geste, aber das passiert jetzt mittlerweile so reflexartig und es passiert nicht mehr. Vielleicht müsste man überlegen, so offizielle Firmen wie Farabi, die sich um den Export iranischer Filme kümmert, vielleicht von größeren Festivals, von den Filmmärkten auszuschließen. Was ich jetzt aber einen sehr interessanten Schritt fand, war von der Oscar-Akademie. Die haben die beiden inhaftierten iranischen Dokumentarfilmerinnen jetzt mit aufgenommen in die Akademie. Und man muss dringend jetzt einfach mal umdenken, weil die Filme von Panahi und auch Rasulov ausgezeichnet auf großen Festivals können ja nie nominiert werden für den Oscar, weil das immer die Länder machen. Und da müsste die Oscar-Akademie jetzt mal irgendwie eine Entscheidung treffen. Das könnte gerade im Herbst interessant werden, weil man hört, dass Jafar Panahi jetzt seinen fünften Film trotz Berufsverbot fertig hat und er soll auf einem der Herbstfestivals bald laufen.
Ja, denn die Berühmtheit hat sie ja auch lange Zeit auch geschützt, ne, vor größeren Folgen. Einblicke von Anke Lewicke in die Situation im Iran und die Welle von Verhaftungen von Filmregisseuren, von Regisseuren wie Mohammed Rasulov und Jafar Panahi. Als vor ein paar Wochen die ersten Fotos auftauchten von der neuen Barbie-Verfilmung, da ist das Internet kurz ausgerastet. Nicht wegen Barbie, sondern wegen Ken, gespielt nämlich von Ryan Gosling. Faltenfreies Gesicht, Waschbrettbauch, weiß blondierte Haare. Ryan Gosling ist und bleibt ein Phänomen. Seit gestern ist auf Netflix sein erster Film seit 4 Jahren zu sehen. The Gray Man heißt er, ein Actionfilm der Russo-Brüder. Nach seinen Erfolgen mit La La Land und First Man Aufbruch zum Mond hatte Gosling sich eine Auszeit genommen. 4 Jahre keinen Film gemacht für Hollywood, eine Ewigkeit. Anna Wollner ist im Studio. Anna, bevor wir über den Film reden, warum die lange Pause?
Es ist eigentlich einer der schönsten Gründe überhaupt. Zusammen mit seiner Frau Eva Mendes hat er zwei Töchter bekommen, 2016 und 2018, und wollte sich einfach Zeit für die Familie nehmen, bis er dann irgendwann festgestellt hat, dass er zu lange nicht gearbeitet hat, das Drehbuch von The Gray Man gelesen und sich gedacht, das ist genau die Rolle, auf die er schon als Kind Lust hatte, nämlich einmal in so einem richtigen Actionfilm mitzuspielen.
Just loved action movies and I liked characters that didn't sort of give up.
Ich mochte schon als Kind Actionfilme mit Charakteren, die nicht aufgegeben haben, egal wie extrem die Umstände waren, die einfach weitergemacht haben. Das hat mich inspiriert. Hier zum Beispiel fällt meine Figur ohne Fallschirm aus einem Flugzeug und bleibt trotzdem optimistisch. Diese Einstellung bewundere ich sehr.
Ja, diese
I admired his spirit, you know.
Diese Bewunderung, die hatte ich im Film dann vor seiner Action auch.
Dann lass uns mal über den Film reden, Actionfilm von den Russo-Brüdern, die sich vor allem mit Marvel-Filmen einen Ruf erarbeitet haben. Was ist das für eine Figur, die es ihm da so angetan hat?
Es ist so ein bisschen eine Mischung aus James Bond und Fast and Furious. Er spielt Six, ein Gray Man, daher auch der Titel. Das ist ein Auftragskiller der CIA, der direkt aus dem Knast rekrutiert wurde und zu einem der Besten seines Faches wurde. Ein Auftrag in Bangkok allerdings, der läuft anders als geplant. Er wird selbst zum Gejagten, gefühlt einmal um den Globus. Es gibt in dem Film dann verschiedene actionlastige Set-Pieces, wirklich an Land, im Wasser und in der Luft. Das Herzstück, würde ich sagen, ist eine Verfolgungsjagd in Prag mit der Straßenbahn, in der wirklich die halbe Stadt zerlegt wird und Gosling die halbe Zeit an einen Betonklotz gefesselt ist mit Handstellen. Das ist alles mehr oder minder solide, das ist sehr schnell geschnitten, sehr actionlastig und ich würde es vorsichtig formulieren, wenig storyzentriert.
Okay, ja, wir können uns denn dann noch was dazu denken. Das ist ja schon ein Bruch in der Karriere von Ryan Gosling, der sich seine Rollen ja eigentlich sehr bewusst aus sucht und nicht überall mitspielt. Liegt denn da eine neue Karriere vor ihm als Actionheld?
Ich glaube, Netflix hätte das gerne. Die versuchen nämlich ein Franchise aufzubauen, ähnlich wie das Marvel Cinematic Universe oder das von DC. Und er empfiehlt sich hier schon auch so ein bisschen als James Bond. Er hat nur leider das Problem, dass er ja in Kanada geboren wurde und nicht in Großbritannien, also raus ist. Und er hat auch schon dieses Wortkarge. Er hat sehr trainiert für den Film, Kugeln, Messer, Fäuste, das prallt alles an ihm und vor allem auch seiner Coolness ab. Er ist im Interview übrigens genauso wortkarg wie in seinen Rollen und hat dann aber noch dieses verschmitzte Lächeln ab und zu und meint, der Unterschied zwischen einem Film wie La La Land oder dann eben der Action-Choreografie in The Gray Man sei gar nicht so groß. Erstmal nur Fitness und weniger Essen.
Du gehst öfter ins Fitnessstudio als sonst und isst weniger als sonst. Aber der Tanzpart passt ganz gut. Es ist eigentlich genau so, nur dass wenn ich es versaue, ist das Ergebnis ein anderes. Wenn man nicht aufpasst, kann man jemandem ganz schön wehtun.
Wehgetan hat er sich wirklich, aber sein Gesicht ist nach wie vor makellos.
Ryan Gosling ist über die Jahre wirklich zum Phänomen geworden. Was zeichnet für dich denn sein Spiel aus?
Er hat so eine Körperlichkeit, die er mitbringt, die absolut unaufdringlich und ja fast schon subtil ist. In Drive zum Beispiel, das ist glaube ich so ein bisschen sein Durchbruchsfilm gewesen, zumindest in der Wahrnehmung bei uns. Sein erster Film mit Nicholas Winding Refn, da läuft er wie ein Cowboy durch die Gegend. Cool, mit blonden Haaren, immer lässig mit einem Zahnstocher im Mund. Es wirkt fast schon so, als müsse er sich an irgendwas festhalten und macht das einfach an diesem Zahnstocher. Sein Markenzeichen in dem Film ist eine silberne Bomberjacke und am Ende des Films ist die blutdurchtränkt und diese Gewalt, die der Film zelebriert, die nimmt Gosling mit so einer unglaublichen Regungslosigkeit hin. Er hat dieses aufgesetzte Coolsein, die Gewalt für uns dann nochmal doppelt krass erscheinen lässt. In seinem zweiten Film mit Winding Refn, Only God Forgives, da blickt er mal ganz verzweifelt auf seine Hände und ballt sie zur Faust und er hat im ganzen Film nicht mehr als 17 Sätze. Er ist, was das angeht, wirklich ein Meister des Minimalismus. Ich würde sagen, niemand schweigt in Filmen so schön wie Ryan Gosling.
Schön, dass du ein paar Worte auch aus ihm rausgeholt hast. Wie geht er denn mit der Reduktion auf seinen Körper um?
Also er hat so eine Verletzlichkeit, den Drang, nicht immer perfekt sein zu müssen. In Blue Valentine zum Beispiel ist eine Liebesgeschichte, die zum Scheitern verurteilt ist, mit Michelle Williams an seiner Seite. Und das ist ein Film, der wunderschön ist, aber auch hässlich und erschreckend, weil er auch eben die Schattenseiten einer jeden Liebesgeschichte zeigt und Gosling das auch spielt. In Aufbruch zum Mond von Damien Chazelle, da zeigt er Neil Armstrong als gebrochenen Helden, muss man sich auch erstmal trauen. Und auch in La La Land, da trifft er nicht immer jeden Ton und es sitzt auch nicht jeder Tanzschritt perfekt. Trotzdem oder gerade deswegen hat er für die Rolle eine Oscar-Nominierung bekommen. Und manchmal, da scheint er sich für seinen Körper fast schon zu schämen, beziehungsweise die Reduzierung auf seinen Körper. In Crazy Stupid Love zum Beispiel, da gibt es eine Szene nachts im Schwimmbad, da zieht er vor seiner Spielpartnerin Emma Stone sein T-Shirt aus und sie sagt einfach nur, fuck, you're so photoshopped. Und auch Ken ist für ihn eigentlich ein ironischer Kommentar auf sein Image als Schönling. Und es ist so absurd, dass er Ken spielt, dass selbst in The Gray Man sein Gegenspieler Lloyd von Chris Evans gespielt ihm an den Kopf wirft, "You're looking like a Ken doll." Ein Satz, der so nicht im Skript stand, der aber zeigt, dass Ryan Gosling auch noch Humor hat und für einen Typ Mann in Hollywood steht, der ironisch mit seinem eigenen Image umgehen kann und mit diesem Trubel um ihn und seine Person am liebsten überhaupt nichts zu tun hätte.
Nun ist erstmal The Gray Man zu sehen, der erste Film mit Ryan Gosling seit 4 Jahren und seit gestern auf Netflix. Ryan Gosling als Ken in Greta Gerwigs Barbie-Verfilmung wird voraussichtlich im nächsten Jahr ins Kino kommen. Ich habe darüber mit Anna Wollner gesprochen. Bei den Césars, den französischen Filmpreisen, da erhielt der Film Die Magnetischen in diesem Jahr den Preis für den besten Debütfilm. Nun kommt der Film von Vincent Cardona bei uns in die Kinos. Ein Film, der zunächst in das Frankreich der 1980er Jahre abtaucht, in das Leben einer Kleinstadt oder genauer einer Gruppe um die Brüder Jérôme und Philippe, die auf ihrem Dachboden einen Piratensender betreiben. Als Marianne mit ihrer kleinen Tochter aus Paris in den Ort zieht, verlieben sich beide Brüder in sie. Philippe wird zum Militärdienst eingezogen und nach West-Berlin versetzt. Dort kommt er in Berührung mit dem Militärradio, mit dem britischen, mit dem Sender BFBS. Ein Film, der die Melancholie und die Lebensenergie der 20-Jährigen in die Atmosphäre der Zeit taucht. Vor der Sendung waren Marie Colomb und Timothée Robert hier im Studio. Sie spielen Philippe und Marianne. Le Film. Sie sind in den 90er Jahren geboren. Der Film spielt in den 80ern. Wie haben Sie sich diese Epoche angeeignet?
Der Regisseur Vincent bat uns, dass wir uns Filme anschauen. Beispielsweise von Raymond Depardon, ein Dokumentarfilm über die Polizei in Paris. Und wir sahen von Maurice Pialat den Spielfilm Mach erstmal Abitur. Und wir haben uns die Musik angehört. Das war es dann auch schon. Wir haben da nicht so viel vorher gemacht.
Die Musik ist ja sehr wichtig, Gruppen wie Joy Division zum Beispiel. Philippe und sein Bruder betreiben ein Piratenradio. Der Sender trägt den Namen der Vorgängerband von Joy Division, Warsaw. Marianne hält sich da ja auch die ganze Zeit auf. Was für eine Musik war das? Welchen Geist hat sie transportiert?
Die Musik steht für eine Epoche, in der man sehr frei war. Es war der Rock, die Freiheit, und es war wirklich sehr gute Musik damals. Und es war richtig cool, dass wir, als wir das Drehbuch lasen, dazu auch eine Playlist bekamen. Das ist sehr selten. Aber so konnten wir durch das Drehbuch auch viel Musik entdecken, mit diesen ganzen Klängen und Stimmungen, die den Film so ausmachen.
Philippe ist eher der Techniker beim Sender und das ist insofern interessant, als Sie, Timothée, selber Tontechniker gewesen sind beim Film. Inwiefern half das für Ihre Rolle?
Ich bin immer noch Tontechniker, genauer gesagt der Tonangler, der das Mikrofon hält. Das ist mein eigentlicher Beruf. Und hier im Film habe ich die Chance, einen Typen zu spielen, der Ton macht. Sicher kannte ich mich mit einigen der Tonwerkzeuge aus und klar hilft einem das beim Spielen. Aber vor allem bekam ich durch meine Berufserfahrung die Rolle. Vincent hat sich bestimmt gesagt, wie gut, dass der Typ auch Ton macht.
Außerdem ist er genial.
Das alles muss mir geholfen haben, dass ich Vincent gesagt haben wird, was für ein glücklicher Zufall.
Aber im Film ist die Technik ja noch analog. Wie war das für Sie?
Das war super cool, weil mit dem Tontechniker und dem Tonmischer haben wir alles vorbereitet. Sie brachten mir bei, wie man mit diesen Maschinen arbeitet, die ich überhaupt nicht kannte. So hatte ich das Glück, mit Magnetbändern zu spielen, zu lernen, wie man Platten scratcht, ein wenig über diese Tongeräte zu erfahren, und das war super bereichernd. Auch wenn es mich nicht weiterbringt.
Marie, Ihre Figur Marianne hat Paris verlassen und arbeitet jetzt in der Kleinstadt. Welche Stimmung herrscht in dieser Kleinstadt?
Moi, ça fait référence à ma propre vie.
In meinem Leben war es genau das Gegenteil. Ich verließ eine Kleinstadt, um in eine Großstadt zu ziehen. Für Marianne ist es etwas anders. Normalerweise möchte man eine Kleinstadt unbedingt verlassen, weil es kaum Arbeit gibt und immer dieselben Gesichter sieht. Man hat Lust auf etwas Größeres. Marianne dagegen musste Paris verlassen, um als junge Frau mit ihrer kleinen Tochter noch einmal neu bei Null anfangen zu können. Die Stimmung in der Kleinstadt ist völlig anders. Alle kennen sich, sind befreundet, gehen immer an die gleichen Orte, sind einfach unter sich. Und dabei entstehen auch ganz aufregende Beziehungen.
Et en même temps, il y a des relations fabuleuses qui se créent dans cette chose assez petite.
Il y a quand même un truc où même si on voit le kiff que eux ont à être ensemble.
Aber auch wenn diese Jugendlichen sich unter sich toll finden, spürt man auch, dass sie nicht recht weiterkommen. Es gibt keine Entwicklung für sie als junge Menschen. Sie leben in den Tag, rauchen ihre Zigaretten, hören ihre Musik. Eine Weile ist das klasse, aber dann merken sie, dass sie etwas anderes wollen. Sie brauchen auch eine andere Umgebung, so wie Paris, denn dort ist es super.
Se développer dans un environnement, peut-être plus de gens, plus de choses à faire, plus de tout, quoi. Comme Paris, par exemple. C'est super, Paris.
Philippe muss dann irgendwann seinen Militärdienst in West-Berlin antreten. Die Mauer steht noch. Was wussten Sie vor Drehbeginn über West-Berlin und wie hat sich dieses Bild im Laufe der Dreharbeiten verändert?
Ich gestehe, alles, was ich wusste, kam noch aus dem Geschichtsunterricht und was ich so gehört habe. Mir war klar, dass Berlin damals viele Kreative anzog, vor allem aus der Musik wie David Bowie oder andere Musikgruppen, aber auch ganz andere Künstler wie Mahler. Mein Bild von West-Berlin hat sich dahingehend nicht groß verändert. Ich wusste nicht viel und weiß auch jetzt nicht viel mehr. Sorry.
Es ist ja auch ein bisschen speziell, denn Philippe beginnt beim britischen Soldatensender BFBS zu arbeiten. Haben Sie verstanden, welche Rolle dieser Radiosender damals auch für Deutsche gespielt hat?
Der Sinn dieses Senders wird durch eine Figur im Film, nämlich Edouard, ganz direkt umschrieben. Er sagt, ganz egal, ob die Deutschen aus dem Westen oder Osten zuhören, denn BFBS ließ sich ja auch jenseits der Mauer im Osten hören, wir machen damit Popmusikpropaganda. Er meint sogar, von dem Moment an, wo die Ostdeutschen Bowie und die Beatles hören, ist die Mauer bereits gefallen.
Ich frage auch, denn heute kann man ja überall uneingeschränkt Musik hören. Damals war das nicht so leicht. Auch Marianne nimmt ja noch eigenhändig Musik auf Kassetten auf. War das seltsam für Sie, dass Musik damals anders verfügbar war?
Ja, schon. Wir können alles hören, was wir wollen. Wir haben ein ganz anderes Verhältnis zu Musik. Wenn ich ein Stück hören möchte, finde ich es innerhalb weniger Sekunden. Früher brauchte man die CD oder die Schallplatte. Und dann hatte man nicht in allen Ländern Zugriff auf alle Musik. Aber ich glaube, in Frankreich war man da schon sehr liberal und frei.
Ich meinte nur, heute gibt es Spotify und andere Dienste, damals bestenfalls Radiosender wie eben BFBS. Dort findet ja auch eine Schlüsselszene des Films statt, wenn Philippe für Marianne eine sehr besondere Performance ausübt. Wie haben Sie diese Szene vorbereitet?
Was ich da genau mache, kann ich nicht erklären. Aber Philippe arbeitet viel mit tonalen Verfremdungen, hüpft dabei im Studio von einem Ort zum anderen, mischt das alles zusammen und das verlangt ja nach einer echten Choreografie. Die Tonmeister haben das alles sehr genau vorbereitet und der Sound war schon fertig. Sie brachten mir dann bei, wie ich mich bewegen muss, welcher Choreografie ich zu folgen habe. Das war wie ein Tanz, den ich dann einfach ausgeführt habe. Der Rest ist dann Magie, die im Schneideraum entsteht, in dem die Cutterin dieser Szene einen Rhythmus verleiht. Und wie gesagt, ich wusste nicht immer so genau, was ich da alles machte.
Timothée Robard und Marie Collin, der Schauspieler und die Schauspielerin, die in Die Magnetischen spielen. Der Film von Vincent Cardona kommt am Donnerstag in unsere Kinos. In der kommenden Woche beginnt im Berliner Kino Arsenal eine interessante Reihe, die sich mit dem queeren Kino der letzten 15 Jahre beschäftigt. Queer Cinema Now heißt sie. Und sie ist auch Ergebnis eines Buches, das vor einigen Wochen erschienen ist, nämlich der gleichnamigen Anthologie von Sissy-Texten, also von Texten aus dem deutschsprachigen Queer-Cinema-Magazin. Für die Anthologie und die Filmreihe verantwortlich zeichnen Jan Kühnemund und Christian Weber. Und mit ihnen spreche ich jetzt. Guten Tag.
Hallo.
Hallo.
Ja, das queere Kino der letzten 15 Jahre ist vielfältig. Was ist der Ansatz, den Sie gewählt haben für die Reihe?
Ja, also wir haben erstmal natürlich diesen Zeitraum der Sissy, also sowohl des Magazins, das bis 2015 erschienen ist, und dann der Webseite, die bis heute online ist. Und das sind 12 Jahre gewesen, also bis zu dem Punkt, wo wir beschlossen haben, hier machen wir einen Schnitt und jetzt gucken wir uns die Texte an. Genau, und dann war uns klar, dass es eine total perfekte Repräsentation von allen möglichen Strömungen, auch gezeigten Gruppen und so weiter, nicht unbedingt geht, sondern wir haben uns, glaube ich, vor allen Dingen damit auseinandergesetzt, also wo sind so interessante ästhetische Ansätze im Weltkino, die für uns etwas mit dem queeren Ansatz der Filme zu tun haben. So, also welche Filme erzählen auf eine ganz besondere Art und Weise von queeren Leben, queeren Erfahrungen. Und das sind die Filme, die dann auch in der Regel auch ästhetisch einfach sehr interessant sind, sehr herausfordernd sind, manchmal auch sehr neu sind tatsächlich. Genau, und um das so ein bisschen so zusammenzudenken, haben wir uns diese Filmliste angesehen und sind uns da sehr schnell eigentlich einig geworden, welche Filme da in Frage kommen.
Sie beginnen mit Les Garçons Sauvages, also The Wild Boys im Englischen, von Bertrand Mandico. Warum mit dem Film?
Also das ist ein Film, der für uns, Jan hatte das ja gerade schon gesagt, die Idee war so ein bisschen, dass jeder Film in gewisser Weise paradigmatisch ist für eine bestimmte Entwicklung im queeren Kino. Und Garçon Sauvage ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel für so ein sehr experimentelles Kino, Kino der Inkohärenz. Also es ist wirklich ein sehr verrückter, sehr abseitiger Film auch, der aber auch unglaublich viel Spaß macht zu gucken. Es geht um 5 wilde Jungs, die einen Ritualmord begehen am Anfang und von ihren Müttern auf ein Schiff gepackt werden, um von einem Kapitän erzogen, gezüchtigt zu werden. Und dann wird aber im Laufe des Films gemeutert und sie stranden auf einer total verrückten Insel, die so einen hypersexualisierten Traum eigentlich gleicht. Und das ist ein sehr märchenhafter Film, der auch mit Formaten spielt, also mit abgelaufenem Analogfilm und sehr gebrauchtem Material und die Kategorie von Geschlecht auch sehr verflüssigt. Also es ist wirklich ein sehr aufregender Film, der ganz viel mit Experiment und Inkohärenz zu tun hat, was eben ein Wesensmerkmal des queeren Kinos der letzten 12 Jahre ist.
Das wäre schon ein Stichwort. Jan Kühnemund, Sie haben eben auch gesagt, also dass Sie eben auch formal oder ästhetisch interessante Filme rausgesucht haben. Welche Bedeutung spielen stilistische Fragen bei der Betrachtung des Queer Cinema der letzten 15 Jahre?
Ja, also man muss erstmal davon ausgehen, dass sich in der Filmsprache natürlich auch gesellschaftliche Anliegen, gesellschaftliche Voreinstellungen niederschlagen. Das heißt, wir sprechen nicht nur von einer heteronormativen Gesellschaft, wir können auch von einer heteronormativen Filmsprache sprechen. Und dann ist halt die Frage, wenn man jetzt plötzlich eine Girl-meets-Girl-Geschichte darin erzählen will oder eine Trans-Geschichte, geht es denn, dass das sozusagen in diesen heteronormativen Formen erzählbar ist? Ne? Oder passiert da nicht eigentlich irgendwie was in der Reibung? Und was wiederum setzt das frei? So, und deswegen würde ich sagen, also bei dem Garçon Sauvage kann man das auch sehr gut sehen, also weil das nicht nur die Figuren zwischen den Geschlechtern oszillieren, ne? Also das sind eigentlich Jungs, die aber von erwachsenen Frauen gespielt werden. Es gibt also einen total wirren Mix eigentlich aus Annahmen und tatsächlich Repräsentationen von Geschlecht. Dieser Film ist halt genauso auch ästhetisch überhaupt nicht greifbar, also der ist nicht fixierbar. So, ne? Der hat keine Identität, sondern das ist ein wilder Stilmix eben auch aus verschiedenen Genres. Er ist aus altmodischen Materialien hergestellt, recycelt sozusagen. Und das, finde ich, hat sehr, sehr viel damit zu tun, wie sich eigentlich so eine queere Betrachtungsweise, auch eine queere Kritik eigentlich an gesellschaftlicher Repräsentation, an so bestehenden Normen reibt, um nicht unbedingt was total anderes zu machen, sondern eher so in diesen Effekten der Reibung zu was Neuem zu kommen.
Die Geschichte des queeren Kinos ist ja inzwischen schon auch beträchtlich lang. Wie viel Selbstreflexion gibt es da und wie würden Sie eigentlich die letzten 15 Jahre in der Entwicklung dieses queeren Kinos beschreiben?
Also es gibt da wahnsinnig viel Selbstreflexion. Ich denke auch ein Großteil von den Filmen, die wir ausgewählt haben, zeugen davon. Also natürlich so ein Film wie Gaston Sauvage, aber auch ein Film wie Duke of Burgundy zum Beispiel von Peter Strickland, der unglaublich selbstreferenziell ist, sich sowohl auf queere, aber auch Beispiele des heterosexuellen Kinos bezieht. und sehr, sehr referenziell ist, wie viele andere Beispiele auch. Und wenn man sich die Entwicklung der letzten 15 Jahre anguckt, dann kann man schon sagen, dass es also auch am Anfang, als die CC begonnen hat mit der Betrachtung von queerem Kino, dass es schon noch ein gewisses Übergewicht von schwulem Kino gab, also Filme, die über schwules Begehren erzählt haben, eine schmerzliche Lücke von Filmen, die lesbische oder Transgeschichten erzählt haben. Das hat sich jetzt ein bisschen gebessert. Es gibt immer noch ein Ungleichgewicht, aber es gibt mittlerweile sehr viele spannende Filme, die von Frauen und über lesbisches Begehren erzählen. Es gibt tolle Filme, die Transsichtbarkeit nach oben gebracht haben. Also Something Must Break zum Beispiel, ein ganz toller, fantastischer, sehr widerständiger Film aus Schweden, den wir auch in der Reihe mit drin haben. Oder Girl, den vielleicht viele gesehen haben. Es gibt jetzt auch viel mehr Sichtbarkeit von queeren POCs. Da haben wir auch einen Film, Rafiki, einen Film aus Kenia, der eigentlich auch dokumentiert, dass das queere Kino internationaler geworden ist. Also das ist alles in den letzten 10, 15 Jahren viel diverser und breiter geworden.
Es gibt einen Film von Ira Sachs auch bei Ihnen in der Reihe Keep the Lights On, der 2012 beim Sundance Festival lief und dann den Teddy Award bei der Berlinale erhielt. Das ist ein sehr persönlicher Film. Wie passt der denn in die Reihe?
Ja, also Keep the Lights On ist ein Film, der auch paradigmatisch ist für eine Entwicklung im queeren Kino der letzten Jahre, nämlich für im Prinzip etwas, was New Wave Queer Cinema genannt wurde. Das ist ein Begriff, den Ben Walters, ein britischer Filmkritiker, geprägt hat. Und da geht es im Prinzip darum, dass es eine Distanzierung gibt von Rollenklischees und vorhersehbaren Plots und dass eigentlich mehr im Zentrum des Films steht, wie wirklich queeres Leben ist oder in dem Fall schwules Leben ist. Und diese Liebesgeschichte zwischen dem Regisseur Eric und dem Anwalt Paul, eine sehr wilde Beziehung, es gibt Schaffenskrisen, es geht um Cracksucht und es ist halt aber auch eine Geschichte, die wirklich sehr authentisch eine Liebesgeschichte erzählt. Und um da vielleicht an der Stelle mal auch einen CC-Autor zu zitieren, der das, finde ich, sehr gut zusammengefasst hat, André Wendler in seiner Besprechung in der CC über Keep the Lights On hat geschrieben, in jeder Einstellung zeigt der Film eine Welt, zu der ich gehöre oder wenigstens gehören kann. Und das ist natürlich ein tolles Prädikat für einen Film, wenn man eine solche Identifikation anbietet.
Queer Cinema Now, so heißt die Reihe, die Jan Kühnemund und Christian Weber zusammengestellt haben. Sie läuft ab kommender Woche im Berliner Kino Arsenal.
Top 5.
Vor 100 Jahren, also am 26. Juli 1922, ist er geboren worden, der Regisseur Blake Edwards, der unter anderem mit dem Pink Panther Kinogeschichte schrieb. Hartwig Tegler erinnert in den heutigen Top 5 an den großen Filmemacher, der unter einer dicken Schicht von Komik, dem Wahnsinn und der Absurdität der Welt ein Gesicht oder besser ein Film gab.
Lust auf einen Film?
Die Filme.
If they don't make a lot of money or they're not hits.
Wenn die Filme keine Hits sind oder gemäß Hollywood-Standards wenig Geld machen, bedeutet das nicht, dass sie mir nicht viel bedeuten, auch wenn ich vielleicht enttäuscht bin.
Maybe disappointed that they didn't get.
Ich weiß um meine Fehler und warum die Leute den Film mochten oder nicht.
Why it didn't work and why people didn't like it or why they did.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5. Unternehmen Petticoat, 1959.
Hauptdarsteller und Produzent Cary Grant wollte unbedingt Tony Curtis an seiner Seite, weil der, so Grant, ihn in Wilders, manche mögen's heiß, so grandios parodiert hatte. In Unternehmen Petticoat, dieser Kriegssatire, spielt Curtis einen Offiziersschnösel, der 1941 sehr zum Leidwesen seines Vorgesetzten auf ein U-Boot abkommandiert wird.
Ich habe gehört, dass wir bei Tagesanbruch tauchen wollen.
Ich fürchte, Sie haben die Zeit verpasst, Mr. Holden. Wir sind nämlich bereits getaucht.
Sind wir unter Wasser?
Ja.
Ich wollte sagen, wenn wir wollen, können wir doch wieder auftauchen.
Ja, das hoffe ich auch.
Ein veritables Chaos entbrennt auch in hormoneller Hinsicht, als es kriegsbedingt 5 Krankenschwestern aufs U-Boot verschlägt. Worum es geht? Ganz einfach. Dem Wahnsinn und der Absurdität hier des Krieges ein Gesicht zu geben unter einer Schicht von Komik. Die Konsequenz, Spießigkeit, Normalität und Ordnung fliegen uns um die Ohren. Blake Edwards-like.
Platz 4. Frühstück bei Tiffany, 1961.
Unter der mondänen Oberfläche verbergen sich Abgründe. Die Geschichte einer Frau, Audrey Hepburn, die sich im glamourösen Partyleben verloren hat, die sich von ihren Begleitern bezahlen lässt. Oberflächliche Komödie? Von wegen. In jedem Fall gibt's eines der schönsten und tränenreichsten Happy Ends. Frustriert jagt Holly ihre geliebte Katze raus in den Regen.
Hab! Dann los!
auch los, hör ab!
Dann besinnt sie sich. Ende gut, alles gut. Frühstück bei Tiffany war Blake Edwards Durchbruch. Große Kunst. Das Tragische, das Komische, das Sentimentale nebeneinander stehen zu lassen.
Ich brauche mal die Adresse von Rundi V. Bakshi.
Für die Gästeliste einer Party.
Platz 3. Der Partyschreck. 1968.
Außerhalb der Pink Panther-Reihe, in der Inspektor Clouseau spielte, drehte Edwards mit Peter Sellers hier nun einen Irrwitz über einen indischen Chaos-Komparsen, der eine Hollywood-Produzentenparty auseinandernimmt. Dekonstruktion der bürgerlichen Ordnung. Slapstick. Und trotzdem spüren wir.
Und wie gefällt Ihnen die Party?
Sehr gut.
Dass Rundi, der Ausgestoßene, einfach nur dazugehören will.
Platz 2, Victor Victoria, 1982.
Ladies and gentlemen, the nightclub is proud to present the one and only Victoria!
Paris, frühe 1930er Jahre. Victoria, Julie Andrews spielt sie, gibt vor, ein Mann zu sein, der auf der Bühne eine Frau darstellt. Dazu ein Mann, James Garner, der diesen Mann auf der Bühne attraktiv findet, aber behauptet, er wisse, dass sie kein Mann sein könne, weil er sie oder ihn ja so begehrenswert findet.
Für jemanden, der glaubt, dass er niemals, unter gar keinen Umständen, einen anderen Mann attraktiv finden könnte, muss die Spanne zwischen praktisch und sicher so breit wie der Grand Canyon.
Wären Sie ein Mann, würde ich Sie zusammenschlagen.
Und beweisen, dass Sie ein Mann sind?
Als ob das Anarchische aus Unternehmen Petticoat und dem Partyschreck in Victor Victoria nun in distinguierter Form durchbricht. Kriegschaos, Partychaos und das geschlechtlicher Identitäten sowie sexueller Orientierung. Ordentliche Abgrenzung, Fehlanzeige, fluide Identitäten überall.
Platz 1, Sunset, Dämmerung in Hollywood, 1988.
Bruce Willis alias Tom Mix, Western-Star und Legende, trifft auf James Garner alias White Earp, Revolverheld und Legende. Tom Mix soll White Earp spielen, der reale Earp soll den Dreh beraten. Fluide Identitäten, eben. Alles authentisch, historisch.
Ist das wahr?
Klar, jedes Wort. Mehr oder weniger.
Ja. Es reiben sich in Sunset filmische und historische Realität Schein und Sein und entwickeln im Film ihre eigene Realität.
Naja, ich würde sagen, dass wir beide eine Menge gemeinsam haben. Eine gesunde Mischung aus Dichtung und Wahrheit, damit es sich besser verkaufen lässt.
Dichtung, Wahrheit, Hollywood, das Geschäft, verbunden bei Blake Edwards mit dem Tragischen, Komischen, Intelligentem, Eleganten. Selbstauskunft des Meisters, er habe sich immer bemüht, dass er und seine Zuschauer über den Schmerz weglachen konnten oder auch über den Wahnsinn.
Hartwig Tegler mit seinen Top 5 über Blake Edwards. Am 26. Juli vor 100 Jahren ist Blake Edwards geboren worden. Ein schöner Anlass vielleicht, sich nochmal seine Filme anzusehen. Ich bin Susanne Burg. Tschüss.